Kraut und Kunst mit Marina.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Kraut- und Kunst-Sendung oder Podcast hier auf dem Radio No Harm. Und heute gibt es unseren letzten Teil dieser Suchtserie und gleichzeitig wird der ganze heutige Abend diesem Thema gewidmet sein. Also unbedingt dranbleiben. Wir werden auch von Chaba noch etwas dazu zu hören bekommen und laden natürlich auch euch zur Chatterbox nach dem Chaba-Podcast ein über Discord, wo gerne über diese Thematik weiter geschnattert werden darf oder auch, falls es noch Fragen an die Gäste gibt, Member, wenn alles klappt, ist auch Domme und Matze da. Also wer noch Fragen hat, auch an die Gäste, gerne auf Discord kommen. Jetzt aber begrüßen wir unseren heutigen, bereits bekannten Gast. Hallo Domme, schön, dass du da bist.
Hallo Marina, hallo alle zusammen.
Super. bevor wir aber loslegen, hören wir uns noch den ersten Song an, den uns Domme mitgebracht hat. Und zwar Per Villa Canapin. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ich denke, ja. Pernilla Canapin, ja, würde ich jetzt auch so, spreche ich mir die auch so aus, also von daher.
Super. Okay. Also, Per Villa Canapin, alle guten Dinge sind frei.
Komm, Liebster, lass mich dich entführen, dir deinen schönen Kopf verdrehen. Lass mich dich dazu verführen, auf Abenteuerjagd zu gehen. Ich setz dir Flausen in den Kopf, vertreibe all deine Vernunft. Ich glätte deine Zweifelstirn und küsse deinen Fernwehmund. Oh, was du heute kannst besorgen, das gibt's auch noch übermorgen. Und sowieso bestehen Sorgen allermeistens nur aus Luft. Also komm, mein Liebster, komm, schließ die Augen, zähl bis drei. Ich brauch nur einen Schritt von dir, denn alle guten Dinge sind frei. Komm, wir lassen uns schwarze Borte wachsen an den Fingerspitzen. Sie nennen es Dreck unter den Nägeln, ich nenne es Abenteuerspitze. Die linken rau von Geigenseiten, die rechten sanft für Zärtlichkeiten. Lass sie noch mal durchs Haut gleiten, bevor es nun der Faden tut. Oh, was du heute kannst besorgen, das gibt's auch noch übermorgen. Und sowieso bestehen Sorgen allermeistens nur aus Luft. Also komm, mein Liebster, komm, schließ die Augen, zähl bis drei. Ich brauch nur einen Schritt von dir, denn alle guten Dinge sind frei. Liebster mir, was tätest du, wenn Angst nur fünf einzelne Buchstaben wären? Sag mir, mein Herz, wer wärst du, wenn all deine Zweifel verflogen wären? Komm, Liebster, nur für eine Nacht, lass uns so tun, es ist ein Spiel. Als sei Angst keine dunkle Macht, sondern ein schüchternes Gefühl. Also komm, mein Liebster, komm, schließ die Augen, zähl bis drei. Brauch nur einen Schritt von dir, denn alle guten Dinge sind frei. Komm, Liebster, pflück noch ein paar Sterne, sie sind viel wertvoller als Geld. Doch hier bevorzugt man Papier, wer reich ist, dem gehört die Welt. Es scheint, das würden sie nicht wissen, wie reich wir Träumer wirklich sind. Denn wer vertraut, der wird belohnt mit Freiheit, Sternen und dem Mond. Was du heute kannst besorgen, das gibt's auch noch übermorgen. Und sowieso bestehen Sorgen allermeistens nur aus Lob.
Dann sind wir schon wieder zurück und machen weiter mit unserem Suchtthema. Heute haben wir uns gedacht, wir gehen mal so ein bisschen in die Themen oder Themenbereiche Essstörung, Magersucht oder auch Fettsucht, wenn wir auch immer dann das alles unter diesen Hut bringen kann. Vielleicht treibt es uns auch noch in andere Ecken. Wir werden sehen, was das Gespräch bringt. Und ja, Domme. Magst du uns mal so was zu diesem Thema sagen?
Ja, also ich hatte zu Magersucht nur Berührungspunkte, weil jemand aus meinem Jahrgang in der Mittelstufe, das dann nach der Mittelstufe, die eben auch noch bei mir im Ort gewohnt hat, das dann auch entwickelt hat und das Mädel eigentlich von, sag ich mal, einer normalen Figur, die jetzt nicht zu, also weder die ganz normale Durchschnittsfigur, würde ich sagen. Ne? Also jetzt ist die runter auf, weiß ich nicht, um die 40, 35 Kilo teilweise. War dann auch im Krankenhaus und was weiß ich was. Und ja, wenn ich die Sandra heute sehe, dann hat sie jetzt vielleicht so 55 Kilo. Also ist nicht wirklich, wirklich kräftig geworden, die Frau.
Also hat sie immer noch Essstörungen dann heute auch noch?
Sie sagt eigentlich seit Jahren nicht mehr, aber sie sagt halt, dass der, sag ich mal, auch wahrscheinlich, ich vermute mal, wie jetzt bei stoffgebundenen Süchten, wie so ein innerer Drang, das wieder zu tun, ist da. Ne? Also die so eine Stimme im Kopf, die dann, oder das kleine Äffchen, was ruft, so ungefähr, das ist anscheinend da auch noch da. Quasi, man darf halt keinen Rückfall bekommen. Ne? Also ähnlich wie jetzt vielen anderen Süchten im Endeffekt, ja, also ich kenne auch nur zum Beispiel ganz kurz ein oder zwei Leute, die eine Alkoholtherapie gemacht haben, die jetzt ab und an ein Bier trinken und nicht richtig kurzfertig geworden sind in ihren viel Bierkonsum.
Okay.
Also von daher, ne, also das gibt es anscheinend auch selbst bei Alkohol, ne, also
das, ja, wobei man das ja da eher selten hört, dass das dann auch klappt mit dann später dann doch wieder ab und zu Alkohol trinken.
Aber also wir sprechen jetzt von 1, 2, 3, 5 Bier im Jahr, ne? Also jetzt,
ja, klar.
Also ganz, 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 ganz wenig auch, ne?
Schon klar.
Ja.
Ja, aber trotzdem, ich kenne doch einige, die dann schon einmal wieder ein Bier getrunken und dann ist man direkt auch wieder, ja, ist das Gefahrenpotenzial für einen Rückfall doch enorm. Deswegen ist für den einen oder anderen das Trockenbleiben, wie man das so nennt, vielleicht doch ganz gut.
Definitiv nerven, vor allen Dingen tut es halt definitiv dem Körper halt komplett. Also wie gesagt, wenn sich das auch beim Papa anguckt oder auch wie sag ich mal, eine Magersucht den Körper zerstört, ne? Also das ist, ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel die Sandra hat wie so ein Buckel jetzt schon, ne? Also die ist so alt wie ich oder ein Jahr älter, die hat jetzt schon wie so ein Buckel. Ein Buckel, der Rücken ist, also die Wirbelsäule ist deformiert, habe ich den Eindruck.
Okay. Und das kommt von der Magersucht dann?
Ja, anscheinend.
Okay.
Ja, dadurch, dass halt dann auch ganz viele Mineralien und Flüssigkeiten und sowas aus dem Körper gehen, ne? Und der Körper halt an allem zehrt, was ist. Ne? Ja.
Ja, also vielleicht kann ich ja kurz von meinen Erfahrungen diesbezüglich berichten, weil wir haben das da doch sehr live und in Farbe mitbekommen bei meiner Mutter.
Oh, spannend, ja.
Ja, und
das war wie?
Und zwar wie, die ist nach dem zweiten Kind ein bisschen dicker geworden. Ein bisschen, sehr viel dicker. Und dann kam irgendwann eines Tages so der Blick ins Spiegelbild, wo man gedacht hat, so, okay, das kann es wohl nicht sein. Und dann ging das eigentlich erstmal los mit irgendwelchen Diäten. Also da dieses Weight Watcher und auch irgendwelche Weißwein-Diäten, wo man irgendwie morgens um 8
Weißwein-Diät.
Ja, keine Ahnung. Irgendwie isst du nur irgendwie ein Ei und trinkst den ganzen Tag Weißwein. Keine Ahnung, woher man das hatte dazumals.
Und bis ab Mittag Sternhagel voll.
Ja, gut angelallt, ne? Also da ist man schon so knapp an der Alkoholsucht vorbeigeschlittert eigentlich und ist aber dann durch diese ganzen
oder hat vor aufgemacht dafür, ne?
Mhm. Und durch man hat das Gefühl gehabt bei ihr, so sie hat irgendwie wie so eine Wunschvorstellung von sich selbst, wie man jetzt auszusehen hat, damit man hübsch ist, damit man schön ist, damit man gemocht wird und so weiter. Und hat dann aber irgendwann auch komplett den Bezug zur Realität verloren, ist abgemagert auf bis 39, 38 Kilo. Das war dann auch so der Moment, wo der Arzt gemeint hat, entweder sie nehmen jetzt wieder 3 Kilo zu oder sie werden zwangsernährt. Also,
okay, das machen sie dann auch in der Schweiz.
Das war damals zumindest. Ja. Das ist jetzt doch schon ein paar Jährchen her. Und das war schon krass, weil die steht dann wirklich so vor dem Spiegel, nur noch ein Skelett aus Haut und Knochen. Und mäkelt immer noch an sich rum und oh, da ist noch ein Fettpölsterchen, aber da war nichts mehr. Aber diese Wahrnehmung, diese Selbstwahrnehmung, die war so komplett an der Realität vorbeigeschossen. Und das war schon auch als Kind, das so mitzuerleben, war schon sehr irritierend. Das,
ja, glaube ich, ja.
Das hat sich dann später, hat sich dann das auch eher in eine Bulimie, also in diese Ess- und Brechsucht gewandelt. Das heißt, sie hat zwar normal mit uns Mittag gegessen und so, hat dann aber jeden Mittag, musste sie nach dem Mittagessen duschen gehen, hat sie uns erzählt. Und dann hat man sie gehört, wie sie das ganze Essen wieder erbricht. Ne? Aber man hat halt auch da nie drüber geredet, sondern diese Lüge eigentlich einfach so, ja, ist halt Mama, ne? Bloß nicht drauf ansprechen, sonst geht das Theater erst recht los. Ja.
Okay. Schwierige Situation als heranwachsender Mensch.
Definitiv. Da hatte ich auch selbst dann später festgestellt, so, dass auch ich mit dem Essen so, ja, das hat sich so ein bisschen auch übertragen.
Okay.
Also zum einen schon, wie sie uns halt quasi gefüttert hat. Sie hat uns immer zu viel gefüttert, blöd gesagt. Also wir mussten immer aufessen und immer viel essen. Also sie hat immer für alle geguckt, auch wenn so Feste waren, irgendwie Silvester oder Weihnachten oder so. Die hat 3 Tage in der Küche gestanden und hat gekocht und gemacht und
auch getan. Auch als sie schon diese
Sucht hatte? Die hat sich dann daneben hingesetzt, hat ein riesen Büffel aufgetischt und hat selber nichts gegessen. Aber geguckt, dass wir alle richtig reinhauen und wehe, wir haben nicht bei jedem Biss gesagt, oh, ist das lecker. Also dieses Bestätigungssuchen war schon ganz krass.
Das heißt, also, du hast auch wieder diesen, sag ich mal, Suchtmechanismus der Suche, fehlenden Selbstbewusstseins.
Ja, total.
Der sich selbst und seine Situation wahrnehmen sogar verschoben, sagst du? Also ich meine, wie gesagt, oder wenn man total dünn ist oder nur noch 39 Kilo wiegt, als egal wie großer Mensch, da ist ja kein Fett mehr dran sein, weil da hat der Körper das alles verbrannt.
Ja, das ist so.
Da ist auch wenig Muskelmasse mehr dann da, ne? Also.
Ja, da war gar nichts mehr. Das war wirklich ekelhaft zum Angucken und ja, da stehst du da und so neben deiner...
Das immer noch zu dick quasi, eigentlich.
Ja, für ihre Wahrnehmung war sie immer noch zu dick und da muss noch ein Gramm da weg und ja, es war wirklich krank. Genau. Und ja, da, wie gesagt, das hat sich natürlich auch ein bisschen auf mich ausgewirkt. Hab das aber heute eigentlich gut aufgearbeitet.
Okay, das ist ja klasse. Ja, weil ich suche ja gerade so, überlege gerade, wo ist da die Mechanismen sind super, sind ja die gleichen, also oder ähnlich, ne? Sag ich mal. Wo ist da die Sucht, ne? Nach was ist man süchtig? Das ist ja die Frage. Ne? Nach diesem Idealziel quasi, diesem Fantasiebild.
Ja, diesem Fantasiebild und ich denke, dass es dann auch mehr darum geht, dass man auch gemocht wird, dass man geliebt wird. Also eben dieser Selbstwert und dieses Selbstbewusstsein. Selbstwert
auch, ja, okay, das ist ja
kann
auch
man selber oft nicht stopfen, quasi, diese Leere. Da sind wir wieder bei der inneren Leere eigentlich angekommen.
Auch, ja.
Und das äußert sich dann in diversen Süchten. Wie du sagst, die Mechanismen sind eigentlich immer die gleichen.
Ja. Das, was es ist, oder ob das, wie gesagt, ob das jetzt stoffgebunden oder ohne Stoff, ob das jetzt sowas, sag ich mal, so eine Krankheit ist wie die Magersucht, der Mechanismus irgendwo dahinter ist immer derselbe, denke ich, oder was in dem Oberstübchen von uns da an Mechanismen abläuft, weil sonst könnte man das ja nicht beobachten bei allem Möglichen, ne? Das ist ja, naja.
Ja, und die hat natürlich auch den Körper dementsprechend gut geschrottet. Also gut, nachher kamen ja auch noch Tablettensüchte und weiß der Geier was für alles für Süchte, die ich alles noch hatte. den Körper dementsprechend geschrottet, aber gleichzeitig dieses selbstzerstörerische Verhalten auch wieder dazu genutzt, um wieder Aufmerksamkeit zu erlangen. Also wenn sie irgendwas hatte, dann war sie die Ärmste und alle mussten sich um sie kümmern. Sie war eigentlich immer die Ärmste und eigentlich waren auch immer alle anderen schuld an ihrem Leid. Also da kam einiges zusammen da. Also war schon ein interessantes Aufwachsen.
Ja, das hört sich ja auch für mich dann stark nach Depressionen, nicht aufgearbeiteten Traumas so
an. Ja, ganz viele.
Halt auch so ein, sag ich mal, Pattern, was man auch immer wieder beobachten kann. Ne?
Ja, definitiv. Also es ging ja so weit, dass sie auch schon in der Psychiatrie gelandet war, weil das war wirklich halt auch Psychoterror vom Feinsten. Also wenn dann irgendwie mal wieder bei ihr da quasi alle Sicherungen durchgebrannt sind, dann ist sie meistens irgendwo auf irgendwelche Brücken gefahren, hat dann angerufen, ich springe jetzt hier runter und ihr seid alle blöd und alle hassen mich und dann muss man sie wieder irgendwie da von der Brücke zerren. Also das hat sie auch gemacht, bis ich so ungefähr 20 war und dann hat sie das noch einmal probiert bei mir und da habe ich eiskalt gesagt, dann spring doch endlich. Danach hat sie das nie wieder gemacht.
Weil sie auch nicht springen wollte, ne?
Natürlich nicht. Es ging ja nur um die Aufmerksamkeit ihr Leid quasi anderen weitergeben. Aber in dem Moment, wo wir das wirklich so knallhart nicht mehr angenommen haben und gesagt und das wirklich gar nicht mehr angenommen haben, also überhaupt nicht mehr drauf eingegangen sind, da war plötzlich Ruhe. War aber auch hart, wenn du als Tochter deiner Mutter sagen musst, dann spring doch endlich. Das ist schon das macht was mit einem.
Klar. Und wie hast du das geschafft, dich als Kind, Jugendlicher davor zu. Also, du hast auch gesagt, zum Beispiel, das habe das wollte ich auch vorhin schon sagen, wo du das gesagt hast, dass nicht drüber, du nicht mit ihr drüber gesprochen hast oder dass auch nicht darüber gesprochen wurde, so großartig. Ne?
Nee.
Das war dann, als das erste Mal dann war, wo der da in so einer Therapie war, da wird er auch gar nicht so im Freundeskreis mit den Eltern und so. Da wird so ein bisschen mit meiner Tante drüber gesprochen und meinen Großeltern und dann mit dem ebenfalls alkoholkranken Bruder von meinem Papa. Aber ansonsten, ja, war das auch erstmal, wird das auch erstmal unter, zumindest offiziell, unter den Tisch gekehrt. Ne? Das ist auch so ein Mechanismus, den dann quasi bei Alkoholikern heißt das Co-Alkoholiker.
Ja, oder, Co-Abhängigkeit, ja.
Ja.
Oder so, ja.
Ja, aber das ist vielleicht auch für alle Hörer, die das bei einem Angehörigen oder Freund oder wie auch immer miterleben, also Schweigen ist der falsche Weg, denke ich.
Definitiv. Unbedingt ansprechen, natürlich. Natürlich auf einer Ebene, wo er sich nicht angegriffen fühlt oder sonst irgendwas.
Nein, nicht nur mit ihm darüber zu sprechen. Mit ihm natürlich darüber zu sprechen, wenn er das annimmt, okay, klar, ist immer ein Versuch, aber man die Gefahr, dass man sich daran sehr stark aufreibt, ist sehr hoch. Also Lustig. Das habe ich auch bei meinem Papa leidlich und schmerzlich erfahren müssen. Ne? Mhm. Bis dann auch irgendwann mal der Cut kam und wir dann weggegangen sind.
Aber du meintest dann eher mit den Angehörigen auch das Gespräch suchen, oder?
Mit allen, mit Angehörigen, mit Freunden, mit jedem, der Kontakt zu dieser Person hat, da sollte man ganz offen drüber sprechen, dass der irgendwie ein Alkoholsucht, wie auch immer, Thema hat, wenn es denn wirklich ein Problem ist. Ne? Also, wie gesagt, der jetzt, wie gesagt, Functional User, der an sich, also eventuell sich selbst zu schaden, der ansonsten alles auf die Reihe bekommt, also das heißt soziale Kontakte, Familie, Arbeit und so weiter, oder ansonsten sein Leben so weit lebt, dass er jetzt nicht den ganzen Tag nur irgendwie auf der Couch sitzt und seiner Sucht nachgeht, weiß ich nicht, wo da das Thema ist. Ne? Also das ist immer auch so bei stoffgebundenen Sachen, ne? Leute, die konsumieren, ist immer so die Frage, wo ist der Punkt erreicht, wo das zum Problem wird. Ne?
Mhm.
Ne? Finde ich.
Ja, ja, definitiv. Wie gesagt.
Ne?
Ja, da muss man halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so auf jetzt alle, die irgendwas konsumieren, muss man gleich überall den Junkie dahinter vermuten, sondern halt schon auch so ein bisschen mit Gefühl da reingehen. Ja, ist es überhaupt notwendig, das anzusprechen oder nicht?
Ja, also ganz einfach. Also es gibt einfach Leute, die kiffen gerne und die kiffen halt jeden Tag gerne. So, fertig. Das ist auch so. Und die hören aber auch, so wie ich zum Beispiel, auch wenn ich möchte, dann rauche ich auch 4, 6, 8, 10 Wochen nichts. Also das ist wurscht, obwohl was da wäre. Ja. Das ist also, ne, das ist kein, dann schlafe ich 2, 3 Tage schlecht. Ne? Das ist also, denke ich, einfach wie so eine Art körperliche Entwöhnung, schwitze leicht und dann ist das bei mir draußen und dann ist das auch gut. Ja, und dann habe ich vielleicht alle paar Wochen mal so den Gedanken, jetzt könntest du mal einen rauchen, aber lass es dann halt auch, wenn ich dann gerade am Pausieren bin. Ne? Also von daher, das ist...
Machst du immer noch regelmäßige Pausen, auch so ganz bewusst? Oder ist das meistens einfach so aus dem Ding raus?
Ja, mal so 2 Wochen oder so. Ja, das passiert schon mal, dass ich das einfach so, weil ich keine Lust drauf habe.
Okay.
Einfach mal. So, ne? Manchmal so, auch wenn der... Ich sag mal, wenn der Kopf ein bisschen außer dem Ping-Pong und den Alltagsthemen ein bisschen schwer ist, so dann habe ich dann manchmal auch nicht unbedingt so Lust zu rauchen. Ne? Das ist einfach, das habe ich auch so gemerkt im Laufe der Jahre, das verträgt sich nicht so gut bei mir und dann sag ich mal, warte ich, bis ich so das irgendwie geklärt habe und dann kann man das auch eigentlich, ne? Also dann geht das auch wieder.
Also geht eigentlich auch immer so ein bisschen mit einer guten Selbstreflexion und einer guten Selbstwahrnehmung einher, sowas, oder? Dass man selber genau spürt, tut es mir jetzt gerade gut oder nicht? Und nicht, es geht nur darum, dass ich überhaupt diese Substanz in mich reinbekomme.
Ja, darum geht es ja gar nicht. Also, ne? Also,
ja, klar.
Also klar macht man das gerne, klar macht man auch den Rausch. Also will man ja schon im Endeffekt die Substanz irgendwie in sich reinbekommen, wenn man ganz ehrlich ist, klar. Aber wie gesagt, es ist ja kein Muss und kein innerer Drang da. Das ist ja wirklich eine Entscheidung, sagen wir mal so.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt.
Ja, also es ist ja, ja, in dem Sinne ist es ja schon eine bewusste Entscheidung, klar.
Eben.
Ob du das machen möchtest oder nicht. Also das ist, wie gesagt.
Ja, und dann halt auch wirklich beim Punkt, wo du, also dass du genug, dich selbst genug gut kennst, um zu wissen, hey, in so einen Momenten ist es vielleicht gerade nicht so gut zu kiffen und es dann auch lassen zu können. Ich denke, das ist wirklich auch ein springender Punkt bei so Konsum.
Ja, schon. Auch. Aber da kommt man, weiß ich nicht, denke ich mal, irgendwann mal als Langzeitkonsument oder als jemand, der auch viel ausprobiert hat, irgendwie kommt man da irgendwann mal auch hin, dass man dann eigentlich sagt, also das habe ich mir aber auch schon relativ früh gesagt, ich möchte von nichts abhängig werden, ich möchte von nichts abhängig sein und wenn ich dann, wenn ich das festgestellt habe, dass mir irgendwas so gefällt, oder dann habe ich das auch irgendwann mal geändert. Also beim Kiffen habe ich das als Jugendlicher zum Beispiel gehabt, die ersten paar Jahre. Da war ich, hatte ich definitiv, sag ich mal, schon ein psychisches Problem damit, sag ich mal. Also da waren definitiv mehr Suchtmechanismen da, wie heute.
Wie hast du das gemerkt?
Wie irgendwann mal später. Das habe ich irgendwann mal halt auch festgestellt, dass ich auch dann einfach mich, ne, dass das sehr stark meinen Kopf kontrolliert. Und dann habe ich angefangen, meine Einstellung dazu zu ändern, erstmal.
Okay, einfach, also einfach so, oder gab es da irgendwie so
einen speziellen Auslöser? Wenn du feststellst, dass du halt sehr viele Sachen sich nur nach dieser, das ist ähnlich wie der Matze das gesagt hat vorhin mit diesem, oder letzte Woche mit dem, dass man nur, sich zum Beispiel nur mit Freunden trifft, um sowas, um nur noch das zu machen. Oder ich bin, was weiß ich, so eine Stunde früher aufgestanden morgens, um einen Bon zu rauchen. Ja? So. Und ja, ich bin auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie zu Hause war und ich bin irgendwo hingegangen, egal was das war, ich habe mir dann für den Weg einen Joint gebaut. solche Sachen. Sowas ist mir halt irgendwann mal dann aufgefallen.
Okay.
Ne? Wo ich sage, okay, krass, ne? Das ist ja schon so, das ging nicht, also da hatte ich wirklich einen inneren Drang. Ich habe teilweise echt bewusst, also mit dem, also in dem Bewusstsein, dass ich die S-Bahn verpasse, musste ich das machen.
Okay.
Ja, also es waren auch nur 3 Minuten zum Bahnhof, aber es war bewusst, dass ich das selbst mit Rennen eigentlich nicht mehr schaffe. Das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass.
Ja, ja, dann brauchst du
Weil das verpeilt hast, dir einen zu bauen vorhin, so mit quasi etwas Vorlauf, ja, hast du jetzt, muss jetzt sein. So, okay.
Das, kommt das kleine Stimmchen da aus.
Das macht keinen Spaß, so, ne? Ja, hat man das halt einfach geschaut, dass man das halt, dass man seine Gewohnheiten auch ändert, ne? Und dann ja, der Umgang damit anders geworden.
Ist trotzdem spannend, dass du das so gekonnt hast, weil viele, mit denen ich mich sonst noch so, auch jetzt abseits von dieser Radiosendung, habe ich ja doch mit den einen oder anderen zu tun gehabt, die mehr mit Suchtthematiken heute noch zu kämpfen haben teilweise. Und die haben nie so diese Selbstreflexion oder diese Selbstwahrnehmung, wie du das jetzt beschreibst, war bei ihnen gar nicht da. Das hat man einfach weggeschoben. Das hat man gar nicht angeguckt. Also da sind wir auch wieder bei diesem realitätsverschobenen oder diese Selbstwahrnehmung, die einfach ganz komisch ausgeblendet wird.
Okay.
Schon spannend.
Also ich denke mal, nicht jeder ist ja gleich. Also von daher.
Ja, schon klar. Das ist klar. Ja, so.
Und ich glaube auch manche Leute. Die sind nicht so richtig also nicht so hundertprozentig in der Lage, so Selbstreflexion richtig zu betreiben.
Ja.
Also ehrliche Selbstreflexion, ne? Also die das merke ich dann manchmal in so Gesprächen, das ist so, der wird sich quasi so in die eigene Tasche gelogen eigentlich, ne? Ja, und wenn du dann nochmal, ja, das merkt man auch bei vielen so Suchtkranken auch, ne? Das dann einfach, alle mich nicht mehr macht. Hab nicht geguckt am Wochenende. Doch, natürlich hast
du. Ja, wen lügst du denn jetzt an?
Ja, ist halt doof, wenn du weißt, wo er es holt.
Super.
Und der gesagt bekommen hat, wenn der einkauft, bitte ruf an und sag uns Bescheid.
Okay.
Naja, weil halt der hat auch, sag ich mal, auch ein Kumpel, eine etwas, der war halt, der ist dann zwei Wochen nicht auf der Arbeit erschienen, bis dann irgendwie quasi mal irgendwie mit dem, bis sie ihn dann ans Telefon bekommen haben, das erste Mal, wo er dann einfach seine zwei Wochen am Stück oder vier Wochen am Stück durchgeguckt hat, weil er völlig in irgendwie so eine Phase hatte. Ja, das war halt auch dann immer die Gefahr, sag ich mal. Wir haben die halt gesehen, dass der halt so komplett dann das dauerhaft dann weiter betreibt und halt, ne? Und da haben wir halt auch dann versucht, den immer wieder raus. Aber der hat sich halt auch, gar nichts da. Nein. Ja.
Ja, im Endeffekt belügen sie sich ja nur selbst. Das ist ja das Traurige daran.
Ja, man geht sich selbst, klar. Ja.
Ja gut, dann würde man sagen, machen wir doch gleich mal einen kurzen Musikunterbruchpause mit einem wunderschönen Lied von Sarah Lesch und Lukas Meister, Wenn es vorbei ist.
Du ziehst alle Augen auf dich und bewegst dich zu Liedern aus Lichtern. Wir schauen uns nicht an, weil der Moment uns noch verraten kann, wenn du tanzt und du weißt, dass du nie mehr so leben kannst. Du schaust nach oben, es wird Tag und du weißt nicht, ob du bereit bist. Von irgendwo hörst du Musik und dann ist wieder alles wie im Film und jeder weiß, dass es vorbei ist. Und was bleibt, ist nur ein Lied. Niemand hat dich erkannt, schiefe Häuser und Wände am Straßenrand. Schau dir nach mit Augen und Fenstern und müde und alt.
Und du setzt deine Füße dicht hintereinander auf stumpfen Asphalt. Und obwohl es schon Morgen ist und du noch auf bist, wird dir nicht kalt.
Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Sehr passender Song. Und wie bist du denn auf diesen Song gekommen? Themawechsel hier.
Wie ich da drauf gekommen bin? Ja, ich höre ja sehr gerne so Liedermacher, sag ich jetzt mal, im weitesten Sinne, oder sehr, sehr gerne deutsch-akustische Musik und das, dann einfach über Lukas Meister irgendwie.
Ah, okay, gar nicht über Sarah Lesch stimmen.
Sarah Lesch, ja, ist auch, hat auch schöne Lieder, ist auch live ganz toll. Also, ist, ne?
Die hat halt irgendwie auch so eine Ausstrahlung, die ich weiß nicht, ich mag das Mädel.
Ja, aber das, die ist ja auch, also, ja, ist auch so ein bisschen arty, sagen.
Ein bisschen was?
So arty, so ein bisschen abgehoben, ne? Also ich denke einfach mal aufgrund von ihrem Erfolgsstatus, den sie ja mittlerweile so hat, und dann, also es ist ja keine normale, ne, so,
ja.
Wenn du dir dann teilweise so, was, wo ich das letzte Mal die was weiß ich, da das Lied hatte, das von großen Artist, die haben dann irgendwie 50 oder 75 Follower auf YouTube, haha. Ne? Also,
ja, das sind Welten dazwischen.
Machen aber auch super Musik, ne? Also das ist halt auch so immer so eine, so eine Sache, ne? Das ist aber wahrscheinlich auch eine Sache der Pakte, die du eingießt. Ne?
Genau. Ja? Na gut, das war jetzt auch nur ein kleiner Schwenker in die Musikauswahl von Domme, mal so zum Gucken, warum er uns hier so viele deutsche Lieder mitbringt.
Ja, ist einfach ist schön, ist ja die Sprache, die man jetzt so als erstes einprogrammiert hat, bekommen hat wahrscheinlich, und die auch sehr gut funktioniert, ne? Also eigentlich, wenn man, also da kann man, ich mag es einfach vom Sound her auch, ne? Also finde auch das, ich mag auch einfach so Gitarre oder Klavier oder Geige oder sowas, also ich mag einfach akustische Instrumente. Ich finde einfach, das hat so, ja, das ist, hat so was Warmes einfach vom wie es ankommt, so vom Sound. Wenn man jetzt, Sound noch irgendwelche anderen Eigenschaften zuweisen würde, sag ich mal, ne? So.
Da kommt hier gerade so die Frage auf, kann eigentlich Musik, also Musik machen und überhaupt so dieses ganze Ding, kann das eigentlich auch zur Sucht werden? Schon, ne?
Ich würde sagen, fast jeder, ne, also Sport hatten wir schon auch schon mal drüber gesprochen.
Stimmt, ja.
Eigentlich
kann alles zur Sucht werden, wenn die Voraussetzungen im Kopf, also in der Psyche da sind, kann man eigentlich alles zur Sucht machen.
Denkt schon, ne? Also man kann sich ja schon, sag ich mal, so viel sein Instrument üben, dass es halt schon, dass man davon auch wie besessen wird, könnte ich mir schon vor. Also ich spiele kein Instrument, deswegen weiß ich das nicht, aber ich denke, und ich kann mich auch so Proberaumzeiten erinnern, da gab es auch schon Leute, also die haben so die Gitarre nicht mehr aus der Hand gelegt, hattest du so den Eindruck. Ne? Also die hast du immer nur mit Gitarre gesehen, egal wo. Ja. Ne? Also, ne? So, wo ich mir dachte, okay, krass. Ne? Die haben auch teilweise nur relativ leise nur gezupft, aber trotzdem, ne? Also die haben die ganze Zeit, also das fand ich schon, war noch nicht ansprechbar teilweise. Ja, ne? Oder nicht wirklich so dabei, was rund um sie abläuft. Ja. Das ist halt wieder auch so eine, ich denke, das kann halt auch so eine Flucht werden, ne? Auch.
Ne? Sind wir vorstellen. Wieder bei der Flucht, ne?
Ja, weil ich denke mal, so eine Gitarre ist ja schon ein sehr viel, viel, vielseitiges Instrument, ne? Was ich auch, deswegen mag ich das zum Beispiel auch sehr gerne, ne? Also wie gesagt, das kannst du ja, je nachdem wie du spielst, klingt sie ja anders, ne? Also ja. Von daher, man hat das ja als Kind teilweise vielleicht schon, also ich hatte auch einen Kumpel, der hat nur immer über Wochen lang so Seilhüpfen trainiert, wie so ein, bis der das quasi fast so konnte wie in diesem Rocky-Film so ungefähr.
Was für ein Film?
Naja, der konnte das mega, mega, mega schnell irgendwann mal, und auch mit irgendwelchen Steps und keine Ahnung, also das war auch...
Okay.
Na, also da waren wir 12, 13, ne? Also ich weiß halt nicht, ob das bei Kindern schon so ein Suchtmechanismus ist. Da bin ich mir nicht sicher, ne? Wobei wir, naja, Zuckersucht entwickelst du als Kind ja auch.
Mhm.
Ja, also.
Das ist die Frage, ob da nicht dieses Perfektionismus-Ding auch noch mit reinkommt. Dass man ja auch gerne von Eltern angezogen bekommt. Wobei eventuell, auch allgemein, wenn man zum Beispiel auch so eben Extremsport guckt, das ist ja auch, geht ja dann schon fast eher in die Richtung. Auch das ist ja dann eine krasse Sucht.
Extremsport, sowas wie Fallschirmspringen oder
was meinst du? Ja, da gibt es ja allerlei Wildes. Oder auch, diese mit Skier und Snowboard irgendwelche. Also da gibt es ja wirklich ganz irre Typen. Ich gucke es mir zwar ab und zu noch gerne an, aber ja, man fragt sich dann schon, was muss in so einem Kopf vorgehen, dass man jedes Mal und immer wieder sein Leben eigentlich so dermaßen aufs Spiel setzen muss, nur für diesen Adrenalinkick oder was ist es dann?
Ja, genau. Also der Sebastian hat gesagt Adrenalin, deswegen muss der immer wieder springen. Das Adrenalin.
Der Sebastian ist?
Ein ehemaliger Bekannter.
Und der ist Fallschirm gesprungen oder was?
Der hatte, würde ich sagen, eine Adrenalinsucht.
Okay, also diese Kicks halt, ne?
Ja, also er hat auch irgendwie Substanzen konsumiert, aber hauptsächlich war er so ganz schnelle Motorräder fahren, obwohl er erst dann mit damals, was weiß ich, Ende 20, Anfang 30 den Führerschein gemacht hat und dann direkt so eine Höllenmaschine da irgendwie sich dahingestellt. Ne? Ja. Und oder halt Fallschirmspringen oder der hat halt auch manchmal ist der auch in die Spielbank gegangen. So, das war für den auch so ein Reiz. Der war ja auch irgendwie so Investmentbanker, Investmentfonds, was weiß ich. Also auch da irgendwie auch, da gab es auch auf der Arbeit, sag ich mal, immer so dieses Wetten und spielerische Ding und so, ne? Also das war auch, das ist, denke ich mal, auch wie wahrscheinlich so eine, bei ihm so eine, wie gesagt, einmal so eine Spielsucht und so gewesen so, und einmal dieses Gewinnen und dieses irgendwas schaffen und dieses und auch halt dieses Adrenalin irgendwie so, der war halt auch geschwindigkeitssüchtig, hatte ich den Eindruck. Ja, also ja, das, wo ich immer mehr merke, je länger ich lebe, desto schöner finde ich, wenn es langsamer wird. Desto mehr war der auf. Und der hat gesagt, das ist eindeutig, das ist dieser Adrenalinrausch, den brauchst du halt irgendwann mal.
Ja.
Du spürst dich halt nicht mehr, ne? Das ist, das ist auch so ein Mechanismus, den man bei ganz vielen, ich denke auch bei der Magersucht, ne? Nochmal auf das, die spürst du ja, wenn du, wie gesagt, also wenn du ja mal ein paar Tage fastest zum Beispiel, dann merkst du das ja auch. Ne, also du merkst das ja schon währenddessen und du merkst ja richtig, wie dein, ne, A, wie du abnimmst und B, wie, sag ich mal, sich irgendwas in deinem Körper löst oder Gott weiß irgendwas und Sachen in dir tun und in deinem Kopf tun und wie ist das dann, wenn du sowas über richtig lange machst, ne, als Magersüchtiger, weil was anderes machen die ja im Endeffekt nicht.
Ja, das ist schon so, ja, aber da ist dann wirklich die, wie du vorhin schön sagtest, die spüren sich selbst auch nicht mehr, wie der Adrenalin-Junkie. Wobei ich aber beim Fasten eher empfinde ich persönlich jetzt als eher gegenteilige, da spüre ich mich erst recht, wenn ich so wirklich bewusst gesund faste für ein paar Tage, dann spüre ich mich sehr viel besser.
Danach meinst du dann oder währenddessen?
Schon währenddessen, also das
Ja, das auch.
Aber ein Magersüchtiger, der ja quasi Dauerfaster ist, blöd gesagt, ja, der halt hat ja gar kein Gefühl mehr für sich selbst.
Ja, sonst wird er ja nicht so weit machen, bis er sich dann wahrscheinlich entweder stirbt oder zwangsernährt wird. Ne? Also das ist
quasi fast wieder die Sucht geworden. Ne? Ja, spannend. Und denke, alle, die hier selber oder auch mit Angehörigen von Süchten zu kämpfen haben, vielleicht mal die Perspektive, also was wir gemerkt haben, ist bei vielen, die mit Suchtthematiken zu tun haben, liegt die Perspektive oder der Fokus, wenn sie dann aufhören wollen, viel zu stark auf den Substanzen oder der jeweiligen Sucht an sich und gar nicht so die Ursache, warum sie überhaupt in diese Sucht gefallen sind. Und wenn man da mit ein paar gezielten Fragen dann die Perspektive ein bisschen ändert und auch mal Hinweise gibt, so mal gucken, hey, so, guck dir doch mal deine Kindheit an, guck dir doch mal deine Traumata an und warum brauchst du das überhaupt? Und da, wie gesagt, der oder diejenige muss natürlich auch offen sein dafür und der Wille da sein, der Wille zum Leben, wie immer, wird benötigt, aber wenn man da mal so ein Sämchen gesetzt hat, dann hilft das wirklich, wenn man einfach die Perspektive des jeweiligen ein bisschen abändern kann und mal weg von den einzelnen Substanzen geht und vielleicht so Unterstützende da beiseite stehen kann. Gerade wenn es Angehörige sind, ist das natürlich nicht immer einfach, kann man nicht einfach sagen, ja gut, mach doch, ist dein Ding. Müsstest du ja auch aus eigener Erfahrung am besten kennen.
Würde ich schon sagen, dass man das, wie gesagt, auch probieren kann. Aber ich würde, aus meiner Erfahrung kommt es wirklich auf den Grad der, entweder den Grad des erlebten Traumas oder den Grad der sag ich mal, ich vermute mal, dass es in der Medizin irgendwie auch noch so Stufen der, sag ich mal, ne, so Heavy User und also dass es da innerhalb dieser der Suchtkrankheit nochmal so Abstufungen gibt wahrscheinlich.
Mhm.
Also bei meinem Papa hat das nichts gebracht. Also über Jahre. Also da habe ich mir den Mund voll teilweise geredet.
Ja, ja, klar, logisch.
Nicht nur ich, ne? Auch Professionelle, auch meine Mama, auch meine Schwester, auch andere Leute. Ja, das ist, das muss man auch, jedem, der mit Suchtkranken zu tun hat, muss auch klar sein, dass das vielleicht der Samen nicht ankommt, ne? Also, dass die Möglichkeit besteht auch.
Klar, logisch.
Ne? Also, das ist auch leider eine traurige Erfahrung, auch die ich dann selbst machen musste bei meinem Papa, ne? Weil ich dachte ja eigentlich immer, dass,
Hast du dann irgendwann aufgehört, quasi ihm helfen zu wollen, davon wegzukommen? Und hast dich auch, wie quasi gehen lassen können? Oder war das eigentlich bis zum Ende ein bisschen ein Kampf?
Nö, also ich habe ja dann, nachdem er das erste Mal ins Krankenhaus dann gekommen ist, und dann die, der war halt kritzegelb und die Augen waren kritzegelb und sowas. Und dann ist der halt quasi mit irgendwie Alkoholsyndrom oder wie auch immer das dann erstmal heißt, da eingeliefert worden. Und dadurch, dass das halt dann von diesem Hardcore-Saufen anderthalb Jahre nach meiner Mama, wo der halt zwischen 1 und 3 Flaschen Schnaps und Schluck Bier getrunken hat am Tag. Ja, das war halt sein erster Entzug in dem Krankenhaus. Und dann ist der halt, sind dem halt seine ganzen Werte halt total runtergegangen. Und dann haben natürlich die im Krankenhaus erstmal mir und meiner Schwester erzählt, das kann auch sein, dass der halt, das kommt jetzt wirklich auf die nächsten 3 Tage an, auf die akute Entgiftungsphase. Mhm. Ob der Körper das überhaupt schafft, in dem jetzigen angegriffenen komplett relativ kaputten Zustand schafft es überhaupt quasi zu entgiften, so dass er dann erstmal danach dann heilen kann weiter oder danach man überhaupt schauen kann, was mit ihm ist.
Und dann
war ja das Thema, dass mein Papa dem die Firma gehört, wo ich auch gearbeitet habe oder ich angestellt war und er auch Geschäftsführer und das Ding war ja, dass dann quasi keiner da gewesen wäre. Die Firma wäre dann halt an irgendeinen Verwalter gegangen. Das wollten wir halt einfach nicht oder ich nicht. Und dann haben wir ich halt mit Notar Kontakt aufgenommen. Dann wurde ich Geschäftsführer und ich habe dann einfach nicht mehr, also über dieses Alkohol-Ding haben wir nicht mehr gesprochen einfach, weil das ich habe Sachen, die die Firma betrifft, wenn ich ihn noch irgendwie gebraucht habe, als so eine zweite Unterschrift von ihm, das habe ich ihm dann ja kurz erklärt, aber über sein Alkohol-Trinken, das war, also ich habe das komplett ignoriert einfach.
Eben, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wie du persönlich
dieser
Situation dann umgegangen bist.
Ne? Also wenn er angerufen hat, bin ich drangegangen, aber ich habe ihn zum Beispiel nicht mehr angerufen.
Ja.
Also ich habe das komplett so raus aus meinem Leben eigentlich, ne? Raus aus dem Leben, fertig, es ist nicht mehr meins, also so gar nicht mehr und dann, weil ja auch, mir war, nachdem er das erste Mal im Krankenhaus eigentlich klar, dass dieser Mensch sich höchstwahrscheinlich tot trinken wird. Also das war mir klar, dass der dann nicht aufhört, solange bis er stirbt.
Hast du quasi einfach auch loslassen müssen, ne, dass da...
Naja, wie gesagt, das war ja, wenn du dir, das ist jetzt 3, 4 Jahre her, 25 Jahre, ne, wo du, sag ich mal, seit diesem ersten direkten Vorfall, wo er da in seiner ersten Therapie war, wenn du das 25 Jahre mitmachst, wobei das ja dann die letzten 10 Jahre auch nicht mehr so, ne, weil ich die ja schon rausgenommen hatte, vorher so ein bisschen, wenn du das miterlebst, so, ne, und gerade bei deinem Papa oder Erzeuger, wie auch immer. Ja, es ist...
Das ist nicht einfach.
Nicht alle, es war ja auch als Kind ist das ja jetzt auch nicht so prägnant so, ne? Wenn der Papa jetzt auch nicht A, viel arbeitet und B, dann halt auch noch, wenn er zu Hause ist, halt trinkt. Ne? Mhm. Also damals war es halt, als ich ganz klein war, war es halt nur Bier, aber das ist ja, der war ja schon relativ nicht mehr so diese Papa-Vorbildfigur, die man ja versucht hat, irgendwie dem Kind vorzumachen oder wo ja, sag ich mal, was ja so dieses Autonormal Werdegang eigentlich ist, dass man den Papa auch relativ so als Vorbild und anhimmelt, so die ersten paar Jahre. Ich habe auch relativ früh angefangen, zu meinem Papa Klaus zu sagen, anstatt Papa. Ich habe das auch ein bisschen für frei behalten. Ich habe immer seinen Namen angesprochen.
Spannend, sehr spannend. Ja, Domme. Ich denke, wir könnten trotz allem immer noch stundenlang darüber reden. Immer wieder sehr spannend, mit dir hier zu quatschen. Kommen auch viele interessante Sachen dabei raus und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer etwas, wo man das mal anders, aus einem anderen Blickwinkel mal anschauen könnte. Und vielleicht auch dem einen oder anderen eine kleine Unterstützung sein kann. Hast du vielleicht da noch irgendwas an unsere Lauscher mitzugeben zu diesem Thema?
Wie man das, sag ich mal, einfach wie immer sein eigenes Tun, sein eigenes, egal was es ist, ob man jetzt einen Sport dann neu anfängt und sich da erstmal begeistert ist am Anfang vielleicht, aber das dann vielleicht irgendwann mal auch ausartet oder auch was irgendwie Substanzkonsum ist, sollte man sich einmal selbst und auch wenn es, sag ich mal, von außen zugetragen wird, eventuell noch einfach selbst immer kritisch hinterfragen und auch selbst dann schauen mal, wieso macht man das, warum, ja, und gar nicht im Außen schauen, weil ich denke, die Gründe sind immer in einem selbst zu finden und denke mal, das ist auch so der erste Schritt, wenn man den Willen hat, da wieder auch rauszukommen. Und ich denke auch so, aus jeder Sucht gibt es auch einen Weg raus. Ja, es gibt bestimmt auch immer wieder Süchtige, wo das nicht funktioniert. Ne? Da ist mein Papa halt ein Beispiel dafür. Aber das ist, denke ich mal, nur ein relativ geringer Prozentsatz, ja, wo das gar nicht funktioniert, die das gar nicht irgendwie schaffen, das zumindest mal in geregelte Bahnen zu bekommen, sodass kein Leid mehr entsteht, ne, bei irgendwelchen anderen Leuten. Ne? Das ist ja immer das Thema.
Genau.
Ja.
Das war eigentlich ein super schönes Schlusswort. Kein Leid mehr entstehen lassen bei anderen, wenn man schon mit sich selbst nicht so rankommt.
Wenn man schon mit sich selbst nicht klarkommt, sollte man nicht noch andere mit in den Abgrund ziehen. Nein, sollte man nicht. Das ist
sehr schön. Ja, dann würden wir uns ganz herzlich bedanken fürs Zuhören, auch bei dir, Domme. Danke, dass du nochmal da warst.
Gerne.
Und wir verabschieden uns natürlich.